Herzlich willkommen zu Wave the Money, dem Podcast rund um Kapitalanlagen, Erfolgsmindset und deine finanzielle Freiheit. Schön, dass du hier bist. Armutsvolle Trennung oder Scheidung, wie ein guter Umgang mit Geld in der Partnerschaft auch für den Worst Case bei Trennung oder Scheidung gelingt, dafür möchte ich dir heute ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben. Denn wenn du da schon in den guten Phasen nicht die richtigen Schritte einleitest, dann wird das tatsächlich für viele zu einer ungeahnten finanziellen Katastrophe. Vielleicht vorausgeschickt, ungefähr 35% aller Ehen Stand 2022 werden aktuell geschieden. Und stellen wir uns natürlich zum Zeitpunkt der Kennenlernphase, der Verliebtheitsphase nicht so vor. Und gleichzeitig muss es ja nicht immer eine Trennung oder Scheidung sein. Es kann ja auch ein schwerer Krankheitsfall, ein Todesfall eintreten. Und selbst wenn wir über die Trennung reden, kann es ja auch sein, dass du vielleicht der oder diejenige bist, der oder die sich gerne trennen möchte. Und wenn du da nicht die richtigen Weichen schon während der Partnerschaft in den guten Zeiten gestellt hast, dann kann das für dich zum finanziellen Desaster werden. Aber dazu heute mal ein paar Inspirationen, damit du einfach für dich, damit ihr für euch faire Entscheidungen rund um das Thema Finanzen in der Partnerschaft und danach treffen könnt. Ungefähr 30% aller Frauen, mit denen ich arbeite, also ich arbeite mit Männern und Frauen, aber überwiegend Frauen, kommen im Rahmen einer Trennung oder Scheidung oder kurz danach zu mir. Und für viele war letztendlich diese Beziehung und der Umgang mit Geld in dieser Beziehung wirklich ein finanzielles Desaster, denn die haben oft eine super tolle Ausbildung, gute Jobs gehabt und haben dann zurückgesteckt für Familie, Kindererziehung, entweder pausiert, Teilzeit gearbeitet, auf Beförderung verzichtet, Gehalt nicht verhandelt, weil sie dachten, der Druck dann mehr zu leisten wäre zu hoch, was sie sich damals in den Erziehungszeiten nicht hätten vorstellen können beispielsweise. Und dann kommt eben das böse Erwachen. Und um das zu verhindern, habe ich heute ein paar Inspirationen für dich. Also das Erste, was mir ganz wichtig ist, ich finde es schade, dass das Besprechen von Finanzthemen in Partnerschaften oft noch so eine negativen Geschmack, so eine negative Konnotation hat, so nach dem Motto, liebst du mich nicht, denkst du jetzt schon an Scheidung, was, du willst einen Ehevertrag, du glaubst also nicht an die Beziehung. Das ist wirklich sehr, sehr schade, denn man muss sich ja mal vorstellen, in so einer Beziehung oder Ehe finden ja zwei vorher völlig unabhängige Menschen zusammen, mit der Idee, gemeinsam einfach ja besser zu sein als die zwei einzelnen Teile, wenn du mal so willst, und eine gemeinsame Zukunft zu planen. Und gleichzeitig ist es einfach ein Akt der Selbstverantwortung, dass man jederzeit die eigene Unabhängigkeit auch gewährleistet. Und da spielt einfach die finanzielle Unabhängigkeit eine sehr, sehr große Rolle, ne? Denn nur mit einem entsprechenden eigenen finanziellen Polster, aber dass du auch ungefragt verfügen kannst, bist du wirklich unabhängig, die Beziehung jederzeit zu verlassen, vielleicht sogar deine Kinder mitzunehmen, mit denen ein paar Wochen alleine zu versorgen. Nur dann bist du unabhängig, vielleicht auch deinen Job mal zu kündigen, zu wechseln, eine Weiterbildung oder einen Berufswechsel anzustreben, ohne eventuell deinen Partner zu fragen. Denn was machst du, wenn du eine andere Ausbildung machen willst, einen anderen Job willst, und dein Partner, deine Partnerin sieht das anders und du müsstest vielleicht Geld dafür investieren oder auf Gehalt verzichten, dann hast du schon ein Problem. Dann verläuft dein Leben vielleicht ganz, ganz anders, ne? Und vor allem bist du auch nicht frei, die Beziehung zu verlassen, wenn du es möchtest. Also von daher mein Tipp Nummer 1, eine offene Kommunikation schon zu guten Zeiten. Also wenn ihr zusammenzieht, spätestens wenn die Eheschließung ansteht, solltet ihr wirklich gemeinsam über dieses Thema sprechen. Es ist, wie gesagt, verantwortungsvoll, da Regelungen zu treffen. Und ich finde, es macht auch sehr, sehr viel Sinn, vor einer Eheschließung mal eine anwaltliche oder notarielle Beratung in Anspruch zu nehmen, damit du überhaupt deine Situation im Kontext der Eheschließung verstehst und daraus dann deine Schlüsse und Vereinbarungen ableiten kannst. Die meisten Anwälte und Anwältinnen bieten heute schon kostenfreie kurze Erstberatungen an und im Notariat sind sowieso die Erstgespräche kostenfrei, so dass du da einfach dir mal eine kurze Erstmeinung einholen kannst, dann kannst du nämlich immer noch entscheiden, ob du eine weitergehende Beratung oder eine vertragliche Regelung sinnvoll findest oder auch nicht, ne? Dann finde ich es ganz wichtig, auch mal zu überlegen, wie regelt man denn eigentlich die gemeinsame Kontensituation? Und natürlich macht das total viel Sinn, ein Gemeinschaftskonto zu haben für gemeinsame Ausgaben, zum Beispiel Miete, Lebensunterhalt, Reisen, auch Ausgaben für eventuelle Kinder. Und gleichzeitig finde ich es total wichtig, dass jeder der Partner eben auch über eine gewisse Menge, ich sag mal, eigenes Geld verfügt, über das er eben eigenverantwortlich ohne den oder die andere zu fragen verfügen kann. Also für den Fall, du möchtest dir einen Traum erfüllen, du möchtest eine Fortbildung machen, du möchtest eine Reise machen, du möchtest dir, wenn es eine schöne Handtasche ist, was auch immer, kaufen und dein Partner sieht das anders, dass du einfach deine Träume dir auch erfüllen kannst und vor allem, dass du jederzeit auch die Beziehung verlassen kannst, wenn es soweit kommt. Oder auch, dass du im Fall eines Todes deines Partners oder so einfach die Kinder mal wenigstens ein paar Wochen versorgen kannst. Solche Dinge sind einfach total wichtig. Dann ist es eben wichtig, auch die eigene Erwerbstätigkeit und die des Partners, der Partnerin vorausschauend zu planen. Also angenommen, einer verzichtet auf die Erwerbstätigkeit, hört phasenweise auf wegen Kindererziehung, Haushalt oder arbeitet weniger oder schlägt Beförderungsoptionen aus. Es ist sehr wichtig, dir wirklich da auch die mittellangfristigen Konsequenzen vor Augen zu führen, ne? Denn das hat ja nicht nur kurzfristige Konsequenzen, dass du in dem Moment weniger monatliches Einkommen zur Verfügung hast, sondern es hat natürlich auch massive Auswirkungen, zum Beispiel auf deine Altersvorsorge, und diese Themen dann, also auf deine ganze finanzielle Situation im Alter und auch der spätere Wiedereinstieg in den Beruf ist oft schwierig, teilweise unmöglich oder zumindest nicht mehr in den Karrierepositionen, die du vielleicht vorher innehattest. Und in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, die gemeinsame Altersvorsorge und auch die jeweils individuelle Altersvorsorge zu planen. Es ist natürlich schön, wenn man das einmal so als Gesamtbild sieht und sagt, wir bauen zum Beispiel ein Haus oder wir haben gemeinsam genug Geld für später. Aber wie gesagt, es kann zum Krankheitsfall, zum Todesfall kommen oder vielleicht möchtest du eben auch die Beziehung verlassen und da ist es schon sehr, sehr verantwortungsvoll, wenn ihr das gemeinsam angeht. Beispielsweise könnte man das so regeln, dass ein Partner, der mehr verdient als der andere, weil eben der andere in Teilzeit beispielsweise ist oder aufhört, phasenweise für den geringer Verdienenden die Altersvorsorge privat in die Hand nimmt, über einen ETF-Sparplan, über einen Aktiensparplan, ein Aktiendepot, sowas. Also bitte denkt da nicht in Kapitallebensversicherungen, Rentenversicherungen, Riester und Co., Bausparvertrag. Das ist total unrentabel. Damit betreibst du Vermögensabbau statt Aufbau, weil du nämlich unter der Inflationsrate investierst. Kleine Faustregel für dich, Riester lohnt sich dann für dich, wenn du sehr wenig verdienst und sehr viele Kinder hast. Das mal so als kleiner Anmerkung am Rande. Aber da übrigens auch gleich schon hier mein Disclaimer. Ich kenne dich ja nicht. Deswegen entscheide bitte selbst, was du mit deinem Geld machst. Ich kann dir hier nur finanzielles Wissen an die Hand geben. Das liegt mir am Herzen, eine finanzielle Bildung, auf ja, deren Basis du dann eigenverantwortlich gute, erfolgreiche Entscheidungen treffen kannst und dir meine Erfahrungen weitergeben. Erst keine Anlageberatung. Genau, aber ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne, sowas bietet sich da total gut an. Angenommen, ihr habt ein Gemeinschaftskonto und habt vielleicht auch Kinder, verdient deswegen unterschiedlich, weil einer weniger arbeitet als der andere, dann ist auch noch mal eine ganz wichtige Inspiration, dann ist so ein 50-50 nicht fair. Also jeder bringt 50% der Lebensunterhaltungskosten in die Gemeinschaftskasse ein. Ne, das sollte man schon immer nach Leistungsfähigkeit beachten. Dann gucken wir uns mal den Trennungsfall an. Was ist, wenn jetzt der Worst Case doch eintritt? Also als erstes finde ich es wichtig, dass man spätestens in diesem Fall wirklich mal eine anwaltliche oder notarielle Beratung ja, in Anspruch nimmt, um wirklich zu verstehen, wie deine jeweilige Situation ist, und zwar von neutraler rechtlicher Seite betrachtet. Und dann muss man sich so ein bisschen vor Augen führen, wie wird denn eigentlich der gemeinsame Besitz verteilt? Wenn du nichts anderes geregelt hast, dann lebt ihr in einer Zugewinngemeinschaft. Ja, das heißt, jeder hat im Grunde ja eigenes Vermögen zum Zeitpunkt der Eheschließung gehabt. Das behält auch jeder. jeder behält auch Dinge, die er geerbt hat. Aber die Rendite daraus und alles, was gemeinschaftlich während der Ehe erwirtschaftet wurde, das gehört sozusagen beiden. Und da ist schon mal ein weiterer Tipp für den Beginn einer Beziehung notiert, auf jeden Fall beide euer sogenanntes Anfangsvermögen. Also mit welchem Vermögen seid ihr denn in die Ehe gestartet? Und notiert fortlaufend auch unbedingt, wie viel habt ihr jeweils geerbt? Weil das braucht man, um nachher den Zugewinnausgleich zu errechnen. Wenn also einer in der Ehe mehr Zugewinn erwirtschaftet hat über zum Beispiel Renditen aus Aktien, aus ETFs, aus geerbten Immobilien, also Wertzuwächsen von Immobilien oder Vermietung und Verpachtung als der andere, dann wird dieser Zugewinn im Rahmen des Zugewinnausgleichs aufgeteilt. Das ist also auch ganz wichtig zu wissen. Und auch noch ganz wichtig, ein Einzelkonto auf deinen Namen schützt nicht vor einem Zugewinn. Ausgleich. Ja, also nur weil dein Name auf einem Asset steht, in einem, Aktiendepot zum Beispiel, heißt das nicht, dass das nicht eventuell euch beiden gehört oder zum Teil euch beiden. Also das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Ein Ehevertrag kann da tatsächlich Sinn machen. Du kannst nämlich die Zugewinngemeinschaft auch abändern oder du kannst auch andere Vermögensverhältnisse wählen. Es muss nicht die Zugewinngemeinschaft sein, zum Beispiel ein getrenntes Vermögen. Das kann man alles vereinbaren oder man kann vereinbaren, dass bestimmte Teile nicht in den Zugewinn fallen sollen. Und ein Ehevertrag ist insbesondere immer dann sinnvoll, wenn du Immobilien mit in die Ehe bringst, wenn Kinder beteiligt sind, wenn du große Erbschaften zu erwarten hast oder wenn mindestens einer der beiden Ehepartner unternehmerisch tätig ist. Das sind wirklich so Gründe, wo ich sage, da muss man sich unbedingt eine notarielle Beratung einholen und offen und voller Liebe über einen Ehevertrag sprechen. Das sollte wirklich ein Thema sein, dass wir uns mehr in die Beziehung holen, an dem wir auch gemeinsam wachsen dürfen. Und nochmal so ein Beispiel. Weißt du, wir beschäftigen uns teilweise ewig lang mit Vertragsangelegenheiten in kleinster Ausfertigung und überlegen, wo kann ich 5 € beim Stromtarif sparen? Und so ein wichtiges Thema, was ja im Zweifel sogar mehrere 1.000 € pro Monat im Falle einer Scheidung betreffen kann, packen wir einfach im Rahmen der Beziehung nicht an und trauen uns das nicht offen zu diskutieren. Und das ist schade und kann für dich wirklich in einem finanziellen Desaster enden. Also von daher, ja, wünsche ich dir natürlich viel Liebe in deinem Leben, viele glückliche Beziehungen, einen fairen Umgang bei Trennung, auch bei dem Thema Geld. Aber möchte auch so ein bisschen Awareness dafür schaffen, dass es wirklich keine Schande ist, dieses Thema anzusprechen. Das hat nichts mit mangelnder Liebe zu tun, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein Ausdruck von Stärke, von Übernahme einer Selbstverantwortung für dich, gegebenenfalls auch für deine Kinder. Ich habe zu dem Thema auch Artikel in der Presse. Ich werde die hier nochmal unten in den Shownotes auch verlinken. Wenn du da nochmal nachlesen magst, dann guck da ruhig nochmal rein. Und ansonsten abonniere gerne diesen Podcast. Lass mir ein paar Sternchen da. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich immer über eine Bewertung. Und ja, hoffe, dir ein paar gute Inspirationen zum Thema Geld mit auf den Weg gegeben zu haben. Von daher in aller Liebe wünsche ich dir ein erfolgreiches Investieren, ein gutes Börsenjahr.